ARD.
Den Vorwurf, den du mir machst, sagte Olga, mache ich mir auch, seit jeher schon. Allerdings nicht, dass ich Barnabas ins Schloss geschickt habe, ist mir vorzuwerfen. Ich habe ihn nicht geschickt, er ist selbst gegangen. Aber ich hätte ihn wohl mit allen Mitteln, mit Gewalt, mit List, mit Überredung zurückhalten sollen. Ich hätte ihn zurückhalten sollen. Aber wenn heute jener Tag, jener Entscheidungstag wäre und ich die Not des Barnabas, die Not unserer Familie so fühlte wie damals und heute, und wenn Barnabas wieder aller Verantwortung und Gefahr deutlich sich bewusst, lächelnd und sanft sich von mir losmachte, um zu gehen, ich würde ihn auch heute nicht zurückhalten, trotz allen Erfahrungen der Zwischenzeit. Und ich glaube, auch du an meiner Stelle könntest nicht anders. Du kennst nicht unsere Not. Deshalb tust du uns, vor allem aber Barnabas, Unrecht. Wir hatten damals mehr Hoffnung als heute, aber groß war unsere Hoffnung auch damals nicht. Groß war nur unsere Not und ist es geblieben. Hat dir denn Frieda nichts über uns erzählt? Nur Andeutungen, sagte K. Nichts Bestimmtes. Aber schon euer Name erregt sie. Und auch die Wirtin hat nichts erzählt? Nein, nichts. Und auch sonst niemand? Niemand. Natürlich. Wie könnte jemand etwas erzählen? Jeder weiß etwas über uns. Entweder die Wahrheit, soweit sie den Leuten zugänglich ist, oder wenigstens irgendein übernommenes oder meist selbst erfundenes Gerücht. Und jeder denkt an uns mehr, als nötig ist. Aber geradezu erzählen wird es niemand. Diese Dinge in den Mund zu nehmen, scheuen sie sich. Und sie haben Recht darin. Es ist schwer, es hervorzubringen, selbst dir gegenüber, K. Und ist es denn nicht auch möglich, dass du, wenn du es angehört hast, weggehst und nichts mehr von uns wirst wissen wollen, so wenig es dich auch zu betreffen scheint? Dann haben wir dich verloren, der du mir jetzt, ich gestehe es, fast mehr bedeutest als der bisherige Schlossdienst des Barnabas. Und doch, dieser Widerspruch quält mich schon den ganzen Abend, musst du es erfahren, denn sonst bekämst du keinen Überblick über unsere Lage. Bliebest, was mich besonders schmerzen würde, ungerecht zu Barnabas. Die notwendige völlige Einigkeit würde uns fehlen, und du könntest weder uns helfen, noch unsere Hilfe, die außerordentliche, annehmen. Aber es bleibt noch eine Frage. Willst du es denn überhaupt wissen?
Warum fragst du das? Sagte K.
Wenn es notwendig ist, will ich es wissen. Aber warum fragst du so?
Aus Aberglauben, sagte Olga.
Du wirst hineingezogen sein in unsere Dinge. Unschuldig. Nicht viel schuldiger als Barnabas.
Erzähle schnell, sagte K.
Ich fürchte mich nicht. Du machst es auch durch Weiberängstlichkeit schlimmer, als es ist.
Amalias Geheimnis.
Urteile selbst, sagte Olga. Übrigens klingt es sehr einfach. Man versteht nicht gleich, wie es eine große Bedeutung haben kann. Es gibt einen großen Beamten im Schloss, der heißt Sortini.
Ich habe schon von ihm gehört, sagte K. Er war an meiner Berufung beteiligt.
Das glaube ich nicht, sagte Olga. Sortini tritt in der Öffentlichkeit kaum auf. Irrst du dich nicht mit Sordini, mit D geschrieben?
Du hast recht, sagte K. Sordini war es.
Ja, sagte Olga. Sordini ist sehr bekannt. Einer der fleißigsten Beamten, von dem viel gesprochen wird. Sortini dagegen ist sehr zurückgezogen und den meisten fremd. Vor mehr als 3 Jahren sah ich ihn zum ersten und letzten Male. Es war am 3. Juli bei einem Fest des Feuerwehrvereins. Das Schloss hatte sich auch beteiligt und eine neue Feuerspritze gespendet. Sortini, der sich zum Teil mit Feuerwehrangelegenheiten beschäftigen soll,
Vielleicht war er aber auch nur in Vertretung da. Meistens vertreten einander die Beamten gegenseitig und es ist deshalb schwer, die Zuständigkeit dieses oder jenes Beamten zu erkennen, nahm an der Übergabe der Spritze teil. Es waren natürlich auch noch andere aus dem Schloss gekommen, Beamte und Dienerschaft. Und Sortini war, wie es seinem Charakter entspricht, ganz im Hintergrunde. Es ist ein kleiner, schwacher, nachdenklicher Herr. Etwas, was allen, die ihn überhaupt bemerkten, auffiel, war die Art, wie sich bei ihm die Stirn in Falten legte. Alle Falten, und es war eine Menge, obwohl er gewiss nicht mehr als 40 ist, zogen sich nämlich geradewegs fächerartig über die Stirn zur Nasenwurzel hin. Ich habe etwas derartiges nie gesehen. Nun, das war also jenes Fest. Wir, Amalia und ich, hatten uns schon seit Wochen darauf gefreut. Die Sonntagskleider waren zum Teil neu zurechtgemacht, besonders das Kleid Amalias war schön. Die weiße Bluse vorn hoch aufgebauscht, eine Spitzenreihe über der anderen. Die Mutter hatte alle ihre Spitzen dazu geborgt. Ich war damals neidisch und weinte vor dem Fest die halbe Nacht durch. Erst als am Morgen die Brückenhofwirtin uns zu besichtigen kam.
»Die Brückenhofwirtin?« fragte K.
»Ja«, sagte Olga. »Sie war sehr mit uns befreundet. Sie kam also, musste zugeben, dass Amalia im Vorteil war und borgte mir deshalb, um mich zu beruhigen, ihr eigenes Halsband aus böhmischen Granaten. Als wir dann aber ausgehfertig waren, Amalia vor mir stand, wie sie alle bewunderten, und der Vater sagte, »Heute, denkt an mich, bekommt Amalia einen Bräutigam, da«, ich weiß nicht warum, nahm ich mir das Halsband, meinen Stolz, ab und hing es Amalia um. Gar nicht neidisch mehr. Ich beugte mich eben vor ihrem Sieg, und ich glaubte, jeder müsse sich vor ihr beugen. Vielleicht überraschte uns damals, dass sie anders aussah als sonst, denn eigentlich schön war sie ja nicht. Aber ihr düsterer Blick, den sie in dieser Art seitdem behalten hat, ging hoch über uns hinweg. Und man beugte sich fast tatsächlich und unwillkürlich vor ihr. Alle bemerkten es. Auch Lasemann und seine Frau, die uns abholen kamen.
»Lasemann?« fragte K.
»Ja, Lasemann«, sagte Olga. »Wir waren doch sehr angesehen und das Fest hätte zum Beispiel nicht gut ohne uns anfangen können, denn der Vater war dritter Übungsleiter der Feuerwehr.«
»So rüstig war der Vater noch?« fragte K.
»Der Vater?« fragte Olga, als verstehe sie nicht ganz. »Vor 3 Jahren war er noch gewissermaßen ein junger Mann. Er hat zum Beispiel bei einem Brand im Herrenhof einen Beamten, den schweren Galater, im Laufschritt auf dem Rücken hinausgetragen. Ich bin selbst dabei gewesen. Es war zwar keine Feuergefahr, nur das trockene Holz neben einem Ofen fing zu rauchen an, aber Galater bekam Angst, rief aus dem Fenster um Hilfe. Die Feuerwehr kam und mein Vater musste ihn hinaustragen, obwohl schon das Feuer gelöscht war. Nun, Galater ist ein schwer beweglicher Mann und muss in solchen Fällen vorsichtig sein. Ich erzähle es nur des Vaters wegen. Viel mehr als 3 Jahre sind seitdem nicht vergangen. Und nun sieh, wie er dort sitzt.« Erst jetzt sah K., dass Amalia schon wieder in der Stube war, aber sie war weit entfernt beim Tisch der Eltern. Sie fütterte dort die Mutter, welche die rheumatischen Arme nicht bewegen konnte, und sprach dabei dem Vater zu, er möge sich wegen des Essens noch ein wenig gedulden. Gleich werde sie auch zu ihm kommen, um ihn zu füttern. Doch hatte sie mit ihrer Mahnung keinen Erfolg, denn der Vater, sehr gierig, schon zu seiner Suppe zu kommen, überwand seine Körperschwäche und suchte, die Suppe bald vom Löffel zu schlürfen, bald gleich vom Teller aufzutrinken, und brummte böse, als ihm weder das eine noch das andere gelang, der Löffel längst leer war, ehe er zum Munde kam, und niemals der Mund, nur immer der herabhängende Schnauzbart in die Suppe tauchte und es nach allen Seiten, nur in seinen Mund nicht, tropfte und sprühte.
»Das haben 3 Jahre aus ihm gemacht?« fragte K., aber noch immer hatte er für die Alten und für die ganze Ecke des Familientisches dort kein Mitleid, nur Widerwillen. Drei Jahre, sagte Olga langsam. Oder genauer, ein paar Stunden eines Festes. Das Fest war auf einer Wiese vor dem Dorf am Bach. Es war schon ein großes Gedränge, als wir ankamen. Auch aus den Nachbardörfern war viel Volk gekommen. Man war ganz verwirrt von dem Lärm. Zuerst wurden wir natürlich vom Vater zur Feuerspritze geführt. Er lachte vor Freude, als er sie sah. Eine neue Spritze machte ihn glücklich. Er fing an, sie zu betasten und uns zu erklären. Er duldete keinen Widerspruch und keine Zurückhaltung der anderen. War etwas unter der Spritze zu besichtigen, mussten wir uns alle bücken und fast unter die Spritze kriechen. Barnabas, der sich damals wehrte, bekam deshalb Prügel. Nur Amalia kümmerte sich um die Spritze nicht, stand aufrecht dabei in ihrem schönen Kleid, und niemand wagte ihr etwas zu sagen. Ich lief manchmal zu ihr und fasste ihren Arm unter, aber sie schwieg. Ich kann es mir noch heute nicht erklären, wie es kam, dass wir so lange vor der Spritze standen und erst, als sich der Vater von ihr losmachte, Sortini bemerkten, der offenbar schon die ganze Zeit über hinter der Spritze an einem Spritzenhebel gelehnt hatte. Es war freilich ein entsetzlicher Lärm damals, nicht nur wie es sonst bei Festen ist. Das Schloss hatte nämlich der Feuerwehr auch noch einige Trompeten geschenkt, besondere Instrumente, auf denen man mit der kleinsten Kraftanstrengung, ein Kind konnte das, die wildesten Töne hervorbringen konnte. Wenn man das hörte, glaubte man, die Türken seien schon da, und man konnte sich nicht daran gewöhnen. Bei jedem neuen Blasen fuhr man wieder zusammen. Und weil es neue Trompeten waren, wollte sie jeder versuchen. Und weil es doch ein Volksfest war, erlaubte man es. Gerade um uns, vielleicht hatte sie Amalia angelockt, waren einige solcher Bläser. Es war schwer, die Sinne dabei zusammenzuhalten. Und wenn man nun auch noch, nach dem Gebot des Vaters, Aufmerksamkeit für die Spritze haben sollte, so war das das Äußerste, was man leisten konnte. Und so entging uns Sortini, den wir ja vorher auch gar nicht gekannt hatten, so ungewöhnlich lange. »Dort ist Sortini«, flüsterte endlich, ich stand dabei, Lasemann dem Vater zu. Der Vater verbeugte sich tief und gab auch uns aufgeregt ein Zeichen, uns zu verbeugen. Ohne ihn bisher zu kennen, hatte der Vater seit jeher Sortini als einen Fachmann in Feuerwehrangelegenheiten verehrt und öfters zu Hause von ihm gesprochen. Es war uns daher auch sehr überraschend und bedeutungsvoll, jetzt Sortini in Wirklichkeit zu sehen. Sortini aber kümmerte sich um uns nicht. Es war das keine Eigenheit Sortinis. Die meisten Beamten scheinen in der Öffentlichkeit teilnahmslos. Auch war er müde. Nur seine Amtspflicht hielt ihn hier unten. Es sind nicht die schlechtesten Beamten, welche gerade solche Repräsentationspflichten als besonders drückend empfinden. Andere Beamten und Diener mischten sich, da sie nun schon einmal da waren, unter das Volk. Er aber blieb bei der Spritze. Und jeden, der sich ihm mit irgendeiner Bitte oder Schmeichelei zu nähern suchte, vertrieb er durch sein Schweigen. So kam es, dass er uns noch später bemerkte als wir ihn. Erst als wir uns ehrfurchtsvoll verbeugten und der Vater uns zu entschuldigen suchte, blickte er nach uns hin, blickte der Reihe nach von einem zum anderen, müde. Es war, als seufzte er darüber, dass neben dem einen immer wieder noch ein zweiter sei, bis er dann bei Amalia Halt machte, zu der er aufschauen musste, denn sie war viel größer als er. Da stutzte er, sprang über die Deichsel, um Amalia näher zu sein. Wir missverstanden es zuerst und wollten uns alle unter Anführung des Vaters ihm nähern, aber er hielt uns ab mit erhobener Hand und winkte uns dann zu gehen. Das war alles. Wir neckten dann. Amalia fiel damit, dass sie nun wirklich einen Bräutigam gefunden habe. In unserem Unverstand waren wir den ganzen Nachmittag über sehr fröhlich. Amalia aber war schweigsamer als jemals. »Sie hat sich ja toll und voll in Sortini verliebt«, sagte Brunswick, der immer ein wenig grob ist und für Naturen wie Amalia kein Verständnis hat. Aber diesmal schien uns seine Bemerkung fast richtig. Wir waren überhaupt närrisch an dem Tag und alle, bis auf Amalia, von dem süßen Schlosswein wie betäubt,
als wir nach Mitternacht nach Hause kamen.«
»Und Sortini?« fragte K.
»Ja, Sortini«, sagte Olga. »Sortini sah ich während des Festes im Vorübergehen noch öfters. Er saß auf der Deichsel, hatte die Arme über der Brust gekreuzt und blieb so, bis der Schlosswagen kam, um ihn abzuholen. Nicht einmal zu den Feuerwehrübungen ging er, bei denen der Vater damals, gerade in der Hoffnung, dass Sortini zusehe, vor allen Männern seines Alters sich auszeichnete.«
»Und habt ihr nicht mehr von ihm gehört?« fragte K. »Du scheinst ja für Sortini große Verehrung zu haben.«
»Ja, Verehrung«, sagte Olga. »Ja. Und gehört haben wir auch noch von ihm. Am nächsten Morgen wurden wir aus unserem Weinschlaf durch einen Schrei Amalias geweckt. Die anderen fielen gleich wieder in die Betten zurück. Ich war aber gänzlich wach und lief zu Amalia. Sie stand beim Fenster und hielt einen Brief in der Hand, den ihr eben ein Mann durch das Fenster gereicht hatte. Der Mann wartete noch auf Antwort. Amalia hatte den Brief, er war kurz, schon gelesen, und hielt ihn in der schlaff hinabhängenden Hand. Wie liebte ich sie, immer wenn sie so müde war. Ich kniete neben ihr nieder und las so den Brief. Kaum war ich fertig, nahm ihn Amalia, nach einem kurzen Blick auf mich, wieder auf, brachte es aber nicht mehr über sich, ihn zu lesen, zerriss ihn, warf die Fetzen dem Mann draußen ins Gesicht und schloss das Fenster. Das war jener entscheidende Morgen. Ich nenne ihn entscheidend, aber jeder Augenblick des vorhergehenden Nachmittags ist ebenso entscheidend gewesen.
»Und was stand in dem Brief?« fragte K.
»Ja, das habe ich noch nicht erzählt«, sagte Olga. »Der Brief war von Sortini. Adressiert war er an das Mädchen mit dem Granatenhalsband. Den Inhalt kann ich nicht wiedergeben. Es war eine Aufforderung, zu ihm in den Herrenhof zu kommen. Und zwar sollte Amalia sofort kommen, denn in einer halben Stunde musste Sortini wegfahren. Der Brief war in den gemeinsten Ausdrücken gehalten, die ich noch nie gehört hatte und nur aus dem Zusammenhang halb erriet. Wer Amalia nicht kannte und nur diesen Brief gelesen hatte, musste das Mädchen, an das jemand so zu schreiben gewagt hatte, für entehrt halten, auch wenn es gar nicht berührt worden sein sollte. Und es war kein Liebesbrief, kein Schmeichelwort war darin. Sortini war vielmehr offenbar böse, dass der Anblick Amalias ihn ergriffen, ihn von seinen Geschäften abgehalten hatte. Wir legten es uns später so zurecht, dass Sortini wahrscheinlich gleich abends hatte ins Schloss fahren wollen, nur Amalias wegen im Dorf geblieben war und am Morgen, voll Zorn darüber, dass es ihm auch in der Nacht nicht gelungen war, Amalia zu vergessen, den Brief geschrieben hatte. Man musste dem Brief gegenüber zuerst empört sein, auch die kaltblütigste. Dann aber hätte bei einer anderen als Amalia wahrscheinlich vor dem bösen, drohenden Ton die Angst überwogen. Bei Amalia blieb es bei der Empörung. Angst kennt sie nicht. Nicht für sich, nicht für andere. Und während ich mich dann wieder ins Bett verkroch und mir den abgebrochenen Schlusssatz wiederholte, dass du also gleich kommst, oder... blieb Amalia auf der Fensterbank und sah hinaus, als erwarte sie noch weitere Boten und sei bereit, jeden so zu behandeln wie den ersten. »Das sind also die Beamten«, sagte K. zögernd. »Solche Exemplare findet man unter ihnen. Was hat dein Vater gemacht? Ich hoffe, er hat sich kräftig an zuständiger Stelle über Sortini beschwert, wenn er nicht den kürzeren und sicheren Weg in den Herrenhof vorgezogen hat. Das Allerhässlichste an der Geschichte ist ja nicht die Beleidigung Amalias. Die konnte leicht gut gemacht werden. Ich weiß nicht, warum du so übermäßig großes Gewicht gerade darauf legst. Warum sollte Sortini mit einem solchen Brief Amalia für immer bloßgestellt haben? Nach deiner Erzählung könnte man das glauben. Gerade das ist aber doch nicht möglich. Eine Genugtuung war Amalia leicht zu verschaffen, und in ein paar Tagen war der Vorfall vergessen. Sortini hat nicht Amalia bloßgestellt, sondern sich selbst. Vor Sortini also schrecke ich zurück. Vor der Möglichkeit, dass es einen solchen Missbrauch der Macht gibt. Was in diesem Fall misslang, weil es klipp und klar gesagt und völlig durchsichtig war und an Amalia einen überlegenen Gegner fand, kann in 1000 anderen Fällen, bei nur ein wenig ungünstigeren Fällen, völlig gelingen und kann sich jedem Blick entziehen, auch dem Blick des Missbrauchten.
»Still«, sagte Olga, »Amalia sieht herüber.«
Amalia hatte die Fütterung der Eltern beendet und war jetzt daran, die Mutter auszuziehen. Sie hatte ihr gerade den Rock losgebunden, hing sich die Arme der Mutter um den Hals, hob sie so ein wenig, streifte ihr den Rock ab und setzte sie dann sanft wieder nieder. Der Vater, immer unzufrieden damit, dass die Mutter zuerst bedient wurde, was aber offenbar nur deshalb geschah, weil die Mutter noch hilfloser war als er, versuchte, vielleicht auch, um die Tochter für ihre vermeintliche Langsamkeit zu strafen, sich selbst zu entkleiden. Aber obwohl er bei dem unnötigsten und leichtesten anfing, den übergroßen Pantoffeln, in welchen seine Füße nur lose staken, wollte es ihm auf keine Weise gelingen, sie abzustreifen. Er musste es unter heiserem Röcheln bald aufgeben und lehnte wieder steif in seinem Stuhl.
»Das Entscheidende erkennst du nicht«, sagte Olga. »Du magst ja recht haben mit allem, aber das Entscheidende war, dass Amalia nicht in den Herrenhof ging. Wie sie den Boten behandelt hatte, das mochte an sich noch hingehen, das hätte sich vertuschen lassen. Damit aber, dass sie nicht hinging, war der Fluch über unsere Familie ausgesprochen. Und nun war allerdings auch die Behandlung des Boten etwas Unverzeihliches. Ja, es wurde sogar für die Öffentlichkeit in den Vordergrund geschoben.«
»Wie?« rief K. und dämpfte sofort die Stimme, da Olga bittend die Hände hob.
»Du, die Schwester, sagst doch nicht etwa, dass Amalia Sortini hätte folgen und in den Herrenhof hätte laufen sollen?«
»Nein«, sagte Olga, »möge ich beschützt werden vor derartigem Verdacht. Wie kannst du das glauben? Ich kenne niemanden, der so fest im Recht wäre wie Amalia bei allem, was sie tut. Wäre sie in den Herrenhof gegangen, hätte ich ihr freilich ebenso recht gegeben. Dass sie aber nicht gegangen ist, war heldenhaft. Was mich betrifft, ich gestehe es dir offen, wenn ich einen solchen Brief bekommen hätte, ich wäre gegangen. Ich hätte die Furcht vor dem Kommenden nicht ertragen. Das konnte nur Amalia. Es gab ja manche Auswege. Eine andere hätte sich zum Beispiel recht schön geschmückt, und es wäre ein Weilchen darüber vergangen, und dann wäre sie in den Herrenhof gekommen und hätte erfahren, dass Sortini schon fort, vielleicht, dass er gleich nach Entsendung des Boten weggefahren sei. Etwas, was sogar sehr wahrscheinlich ist, denn die Launen der Herren sind flüchtig. Aber Amalia tat das nicht, und nichts Ähnliches. Sie war zu tief beleidigt und antwortete ohne Vorbehalt. Hätte sie nur irgendwie zum Schein gefolgt, nur die Schwelle des Herrenhofes zur Zeit gerade überschritten, das Verhängnis hätte sich abwenden lassen. Wir haben hier sehr kluge Advokaten, die aus einem Nichts alles, was man nur will, zu machen verstehen. Aber in diesem Fall war nicht einmal das günstige Nichts vorhanden. Im Gegenteil, es war noch die Entwürdigung des sortinischen Briefes da und die Beleidigung des Boten.
»Aber was für ein Verhängnis denn«, sagte K., »was für Advokaten! Man konnte doch wegen der verbrecherischen Handlungsweise Sortinis nicht Amalia anklagen oder gar bestrafen.«
»Doch«, sagte Olga, »das konnte man. Freilich nicht nach einem regelrechten Prozess, und man bestrafte sie auch nicht unmittelbar, wohl aber bestrafte man sie auf andere Weise, sie und unsere ganze Familie. Und wie schwer diese Strafe ist, das fängst du wohl an zu erkennen. Dir scheint das ungerecht und ungeheuerlich. Das ist eine im Dorf völlig vereinzelte Meinung. Sie ist uns sehr günstig und sollte uns trösten, und so wäre es auch, wenn sie nicht sichtlich auf Irrtümer zurückginge. Ich kann dir das leicht beweisen, Verzeih, wenn ich dabei von Frieda spreche, aber zwischen Frieda und Klamm ist, abgesehen davon, wie es sich schließlich gestaltet hat, etwas ganz Ähnliches vorgegangen wie zwischen Amalia und Sortini. Und doch findest du das, wenn du auch anfangs erschrocken sein magst, jetzt schon richtig. Und das ist nicht Gewöhnung. So abstumpfen kann man durch Gewöhnung nicht, wenn es sich um einfache Beurteilung handelt. Das ist bloß Ablegen von Irrtümern.
»Nein, Olga«, sagte K., »ich weiß nicht, warum du Frieda in die Sache hineinziehst. Der Fall wäre doch gänzlich anders. Misch nicht so Grundverschiedenes durcheinander und erzähle weiter.«
»Bitte«, sagte Olga, »nimm es mir nicht übel, wenn ich auf dem Vergleich bestehe. Es ist ein Rest von Irrtümern, auch hinsichtlich Friedas noch, wenn du sie gegen einen Vergleich verteidigen zu müssen glaubst. Sie ist gar nicht zu verteidigen, sondern nur zu loben. Wenn ich die Fälle vergleiche, so sage ich ja nicht, dass sie gleich sind. Sie verhalten sich zueinander wie weiß und schwarz, und weiß ist Frieda. Schlimmstenfalls kann man über Frieda lachen, wie ich es unartigerweise, ich habe es später sehr bereut, im Ausschank getan habe. Aber selbst wer hier lacht, ist schon boshaft oder neidisch. Immerhin, man kann lachen.